Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, im Studio ist Daniel Knoll. Guten Morgen. Vor einer möglichen Neuorganisation, die Jahrestagung von IWF und Weltbank, beginnt heute in Istanbul. Dann unser heute Morgen Schwerpunkt zum Lissabon-Vertrag der EU. Noch ist der Vertrag nicht in Kraft. Ein zögerlicher Präsident in Tschechien und ein konservativer Wahlsieg in Großbritannien könnten den Vertrag noch zu Fall bringen. Und soll die Unverjährbarkeitsinitiative auch rückwirkend gelten? Das ist die zentrale Frage bei der Umsetzung der Initiative. Das sind die Themen heute Morgen und hier sind die Nachrichten. Kurt Grünenfelder.
In Tschechien befürworten laut einer Umfrage 53% der Bevölkerung den EU-Reformvertrag von Lissabon. Der EU-kritische tschechische Präsident Václav Klaus verweigert bisher seine Unterschrift. Tschechiens Ministerpräsident Jan Fischer soll morgen der EU-Zentrale in Brüssel sagen, wann Prag unterzeichnen will. Der polnische Präsident Kaczynski will nach seinen Worten in naher Zukunft unterschreiben. Am Samstag hatte das irische Volk in einer Abstimmung dem EU-Vertrag zugestimmt. In den USA hat sich ein 6. UBS-Kunde vor Gericht schuldig bekannt, Vermögen nicht deklariert zu haben. Nach Angaben des amerikanischen Justizministeriums handelt es sich um 2 Millionen Dollar, die ein ehemaliger Verkaufsmanager des Flugzeugherstellers Boeing vor den Steuerbehörden versteckte. Er sei bei der Errichtung einer Scheingesellschaft von zwei Schweizern beraten worden. Die beiden UBS-Vertreter wurden von der US-Steuerbehörde angeklagt. Dem geständigen Steuerhinterzieher drohen eine maximale Freiheitsstrafe von 3 Jahren sowie Bußen von mehr als 1 Million Dollar. In Lausanne war am Abend zwischen 1000 und 2000 Haushalte während mehrerer Stunden von einem Stromausfall betroffen. Ursache war der Brand in einer Stromzentrale unter dem Hochhaus des Medienkonzerns Edipresse, wie die Stadtpolizei mitteilte. Vom Stromausfall war auch der Bahnhof Lausanne betroffen. Die Züge konnten jedoch fahren wegen des eigenen Stromnetzes der SBB. Die Sicherheit der Staumauern über dem Gotthard-Basistunnel ist durch den Tunnelbau nicht beeinträchtigt. Zu diesem Schluss kommt die NEAT-Aufsichtsdelegation des Parlaments nach einer Überprüfung der Überwachungsmaßnahmen. Nach einem Wassereinbruch vor 3 Jahren war der Tunnel unterhalb der Staumauer des Nalbsees im Oberalpgebiet abgedichtet worden. Inzwischen hätten sich die Veränderungen der Staumauer stabilisiert und lägen innerhalb der Toleranzwerte. Der Flughafen Zürich reduziert seine Beteiligung am indischen Mangalore International Airport. Die Reduktion um gut 2/3 hat finanzielle Gründe. Unique als Betreiberin des Flughafens Zürich schätzt, dass mit dem Verkauf des Aktienpakets etwa 100 Millionen Dollar gelöst werden können. Auch in Zukunft werde die Schweiz Indien helfen, seine Flughafeninfrastruktur zu modernisieren, versichert Unique. Vor der Küste Somalias haben Piraten einen türkischen Frachter freigegeben, gegen die Zahlung eines Lösegelds von 1,5 Millionen Dollar. Die 23-Mann-Besatzung wurden 3 Monate lang von den Piraten als Geiseln gehalten. Seit Freitag befindet sich ein spanisches Fischereischiff mit 36 Besatzungsmitgliedern in der Gewalt somalischer Piraten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.600 Punkten. Das ist ein Plus von 1,2%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.668 Punkten. Minus 0,1%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,287 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,24 beziehungsweise zu einem Dollar 47,08. Das Wetter heute Dienstag, zeitweise sonnig bei 22 Grad, am Abend im Norden lokal Regen.
Nun also zu unserem Wirtschaftsthema. Heute beginnt in Istanbul die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Mehrere tausend Politiker, Wirtschaftsführer und Banker treffen dort zusammen. Hauptthema ist auch in diesem Jahr die Finanz- und Wirtschaftskrise. Worüber sonst noch gesprochen wird, sagt uns Wirtschaftsredaktorin Susan Giger.
Vor einem Jahr haben viele den bald 70-jährigen Internationalen Währungsfonds IWF schon fast abgeschrieben. Plötzlich ist er nun wieder da. Wegen der Finanzkrise standen Länder wie Island, Ungarn, Rumänien oder die Ukraine Schlange und baten beim IWF um Milliardenhilfe. Die 20 wichtigsten Wirtschaftsmächte verdreifachten deshalb im Frühjahr die Kreditkasse des Fonds. Und beim jüngsten G20-Gipfel in Pittsburgh bekräftigten sie, dass der IWF eine führende Rolle bei der Vermeidung von Krisen übernehmen soll. Der IWF-Direktor Dominik Strauss-Kahn streicht dieses Ziel für diese Tagung denn auch heraus.
The G20 had made a lot of step forwards. It has to be implemented.
Die G20-Staaten hätten zwar große Schritte vorwärts gemacht, nun gehe es aber darum, diese umzusetzen. Zum einen müsse das Finanzsystem stabiler werden, dank besserer Regulierung und besserer Aufsicht.
We absolutely need to improve the financial stability, which means better regulation, better supervision.
Und bei der Aufsicht will der IWF künftig eine wichtige Rolle spielen. Revolutionäres für den Finanzmarkt ist jedoch auch vom Treffen der 186 Mitgliedsländer in Istanbul nicht zu erwarten. So wurde zum Beispiel die Tobin-Steuer, das ist eine Steuer für alle grenzüberschreitenden Finanztransaktionen, bereits im Vorfeld verworfen. Was bleibt, ist die zentrale Debatte um die Stimmrechte. 2011 sollen Schwellenländer wie China und Brasilien mehr Macht in der Organisation erhalten. Doch wie soll genau umverteilt werden und auf Kosten von wem? Um den Sitz der Schweiz zu sichern, betonte Bundesrat Hans-Rudolf Merz im Vorfeld der Konferenz in Istanbul, dass die Umverteilung nachvollziehbar sein müsse und deshalb objektive Kriterien, wie zum Beispiel der finanzielle Beitrag, angewendet werden müssten. Ob über die Modalitäten der Umverteilung in Istanbul entschieden wird, ist offen. Bei der IWF-Jahrestagung, die heute in Istanbul beginnt, wird die Schweiz durch den Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank, Jean-Pierre Roth, vertreten.
Das ist heute Morgen auf DRS1, der DRS-Musikwelle und DRS4 News. Es ist 6.07 Uhr. Zu unserem Schwerpunkt. Nach dem Jahr des Stimmvolks in Irland will die EU vorwärts machen mit dem Reformvertrag von Lissabon. Noch zwei Unterschriften unter dem Vertrag fehlen, damit er in Kraft treten kann, diejenigen aus Tschechien und Polen. Deshalb muss der tschechische Ministerpräsident morgen in Brüssel über den Ratifizierungsplan seines Landes Auskunft geben. Kilian Kirchgessner berichtet aus Prag.
Es sind zwei Männer, an denen die Entscheidung über den Lissabon-Vertrag jetzt hängt. Der polnische Präsident Lech Kaczynski und sein tschechischer Amtskollege Václav Klaus. Beide sind bekannt als Europaskeptiker. Und beide müssen den EU-Reformvertrag noch unterzeichnen, bevor er in Kraft treten kann. Während in Polen bereits für die nächsten Tage mit der Ratifizierung gerechnet wird, ist die Lage in Tschechien ungleich komplizierter. In Prag steht noch eine Entscheidung des Verfassungsgerichts zum Lissabon-Vertrag aus. Und Präsident Václav Klaus hat bereits angekündigt, erst nach einem Verdikt der höchsten Richter seine Entscheidung über Lissabon zu treffen. Und wann sich das Verfassungsgericht äußert, ist derzeit völlig unklar. Innenpolitisch wächst indes der Druck auf Václav Klaus, das Vertragswerk zu unterzeichnen. Aktuelle Umfragen zeigen, dass sich eine Mehrheit der Tschechen für Lissabon ausspricht. Und auch die Prager Regierung drängt den Präsidenten zu einer baldigen Unterschrift. Ich gehe davon aus, dass sich der Ratifizierungsprozess nicht in die Länge zieht, sagt Tschechiens Premierminister Jan Fischer. Ich bin überzeugt, dass das Ergebnis noch in diesem Jahr bekannt sein wird und wir damit unsere Pflichten im Rat der EU vollständig erfüllen. In Prag allerdings kursieren derzeit Gerüchte, dass Klaus mit seiner Entscheidung bis zu den Wahlen in Großbritannien warten könnte. Sollte es nämlich dort zu einem Machtwechsel kommen, rückt in London eine Volksabstimmung über Lissabon in greifbare Nähe. Václav Klaus wäre dann doch nicht der letzte Europäer, der über den Lissabon-Vertrag zu entscheiden hat.
Wechseln wir also gleich nach Großbritannien. Treibende Kraft dort hinter dem Widerstand sind die Tories, die konservative Partei. Auch sie will den EU-Vertrag von Lissabon zu Fall bringen. In Manchester trifft sie sich zum letzten Parteitag vor den Wahlen im kommenden Frühling. Der Lissabon-Vertrag ist eines der zentralen Themen in Manchester. Die Frage deshalb an unseren Großbritannien-Korrespondenten Martin Aliot: Warum stemmen sich die Tories eigentlich gegen den Lissabon-Vertrag?
weil sie von Natur aus euroskeptisch sind, weil sie sich berufen auf die Versprechen aller britischen Parteien vor der letzten Parlamentswahl, ein Referendum über damals den Verfassungsvertrag, aber Lissabon ist ja praktisch identisch, abzuhalten, was dann von der Labour-Regierung nicht eingehalten wurde. Und sie hoffen eben auch damit an die Popularität des Euroskeptizismus zu appellieren. Es liegt in ihrer Natur.
Tory-Chef David Cameron hat es bisher tunlichst vermieden, über Europa zu sprechen, weil das Thema in seiner Partei eben sehr kontrovers diskutiert wird. Weshalb hat er es aber gerade jetzt wieder auf den Tisch gebracht?
Irland, das Resultat des irischen Lissabon-Referendums vom letzten Freitag, konfrontiert die Konservativen jetzt mit einer Art von Gretchenfrage. Jetzt, wo die letzte wirkliche Hürde überwunden ist, es fehlen ja nur noch 2 Unterschriften, stellt sich die Frage dringender, was würde eine konservative Regierung tun, wenn sie an die Macht kommt und den Lissabonner Vertrag antrifft, in welchem Zustand auch immer.
Eben die 2 letzten Unterschriften aus Polen und Tschechien fehlen. Wenn die auch unter dem Vertrag stehen, dann gilt Lissabon in der ganzen EU, auch im Vereinigten Königreich. Aber was macht dann eine euroskeptische Regierung Cameron?
Dann steht die konservative Partei dann in der Regierung in unserem Schema vor einem Fait accompli und die politische Vernunft gebietet, dass sie sich dann da reinschickt. Aber jetzt wird in Manchester ernsthaft darüber diskutiert, ob man dann nicht trotzdem ein Referendum durchführen könnte, um eben auszudrücken, dass das britische Volk unzufrieden ist.
Aber das nützt ja dann herzlich wenig. Eine Abstimmung, selbst wenn das britische Volk in seiner Gesamtheit das ablehnt, der Vertrag von Lissabon, der existiert ja dann doch. Wie fährt Cameron in dieser Situation fort?
Der frühere britische Außenminister Malcolm Rifkin, ein Konservativer, hat dieser Tage gesagt, das wäre ja dann gar kein Referendum, sondern eine glorifizierte Meinungsumfrage. Und wo er recht hat, hat er recht. Es ist zu erwarten, dass Cameron in den nächsten Tagen uns sagen wird, ja, ich werde Lissabon dann akzeptieren, wenn auch mit zusammengebissenen Zähnen, werde aber versuchen, das bilaterale Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und Brüssel neu auszuhandeln, zum Beispiel, indem ich mich weiter ausklinke aus der europäischen Sozialgesetzgebung und indem ich Kompetenzen im Justizbereich wieder zurücknehme nach London.
Der US-Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot über das Dilemma der britischen Konservativen rund um die Inkraftsetzung des EU-Reformvertrags von Lissabon. In die Schweiz. Die Verhaftung von Starregisseur Roman Polanski hat sie uns wieder ins Bewusstsein gebracht. Die Unverjährbarkeitsinitiative. Seit dem letzten November ist sie in Kraft und Sexualdelikte an Kindern und Jugendliche können nicht mehr verjähren, so wie das zum Beispiel auch in den USA schon gilt. Was ist seit dem Jahr des Schweizer Stimmvolks zu dieser Unverjährbarkeitsinitiative aber geschehen? Christine Wanner.
Nichts sei geschehen, kritisiert die Initiantin Christine Büsser. Nichts sei geschehen, außer dass Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf entschieden habe, die Unverjährbarkeit solcher Straftaten gelte nicht rückwirkend. Sie, Büsser, habe versucht, weiter dafür zu kämpfen, bisher leider ohne Erfolg, sagt die Präsidentin der Kinderschutzorganisation Marche Blanche. Es sei nicht nichts geschehen, heißt es hingegen beim Bundesamt für Justiz, Sprecher Volko Galli.
Die Arbeiten zur Umsetzung der Unverjährbarkeitsinitiative sind am Laufen. Wir sehen vor, im ersten Trimester des nächsten Jahres eine Vorlage in die Vernehmlassung schicken zu können.
Und bis das der Fall sei, könne das Bundesamt keine Angaben darüber machen, wo das Gesetzesprojekt inhaltlich stünde. Die juristisch umstrittenen Fragen sind aber bereits im Abstimmungskampf benannt worden. Und präzise Formulierungen im Initiativtext etwa und der Umstand, dass eine Beweisführung immer schwieriger wird, je länger die Tat zurückliegt. Beispielsweise, weil Spuren oder Beweise fehlen, aber auch, weil Erinnerungen verblassen oder sich verändern. Ein weiterer juristischer Streitpunkt ist, wie gesagt, dass die Unverjährbarkeit auch rückwirkend gelten soll. Diesbezüglich hat Christine Büsser von Marche Blanche ihre Hoffnung nicht aufgegeben. Sie plane weitere Diskussionen mit der Justizministerin. Sie wolle in den Gesprächen erreichen, dass ein neuer Artikel ins Strafgesetz aufgenommen werde, der auch jene Sexualstraftaten unverjährbar mache, die vor dem Volksjahr begangen wurden. Unterstützung erhält sie von unerwarteter Seite von SP-Nationalrat und Strafrechtsprofessor Daniel Josic. Denn im Nationalrat hatte er noch gegen die Initiative gestimmt. Heute sagt er zur rückwirkenden Geltung:
Letztlich wird das Parlament entscheiden müssen. Ich persönlich bin der Ansicht, dass das rückwirkend gilt. Und wenn man das nicht tut, dann würde das bedeuten, dass die Verjährungsinitiative erst in Jahrzehnten überhaupt ihre Wirkung entfalten kann. Und ich denke, das war nicht die Idee der Mehrheit der Bevölkerung, die diese Initiative angenommen hat.
Josic will sich, wie er sagt, in der Rechtskommission dafür einsetzen.
Heute Morgen gibt es auch im Internet zum Nachhören oder Herunterladen als Podcast. Mehr dazu unter drs.ch. Verantwortlich für die Inhalte heute Erich Wies, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.